Moin und herzlich willkommen zur New Mindset Generation Interview Parade. Ja, genau, du hörst richtig. Ich habe heute wieder ein wundervolles Interview mit einem großartigen Gast für dich und es lohnt sich, jede Minute zuzuhören, dran zu bleiben und wertvolle Infos, Impulse oder einfach nur dieses Mindset, das hinter diesen Projekten, Ideen, Gedanken steckt, einfach für dich mitzunehmen. So, und natürlich alle Informationen zu meinem Gast findest du in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode und du hörst es schon, es ist nicht der erste Gast hier in diesem Podcast, denn es gibt insgesamt über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium, also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutze diese Möglichkeit, teile auch gerne die Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst, teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook, auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was soll ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zum New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset-Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut voller Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Host dieser Show, Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance und ich habe heute wieder einen wundervollen Gast für dich parat. Es ist Merle Becker und Merle ist Moderatorin, Coachin, Friedens- und Konfliktforscherin, Naturliebhaberin, Visionärin und Mutter, wie sie schreibt. Und das alles macht sie mit Leidenschaft für Bildung, Zivilgesellschaft und Politik. Außerdem, das haben wir im Vorgespräch geklärt, Merle hat eine Fernsehsendung bei Rhein-Main-TV moderiert. Das heißt, Moderationserfahrung hat da schon einen ganz, ganz speziellen Stellenwert. Und ja, heute ist sie Expertin für gute Kommunikation mit besonderem Fokus auf zukunftsweisende Projekte und wunderbare Visionen. Und genau das ist das, wo wir heute nochmal genauer reingucken möchten, weil das ein riesen, riesen Thema ist, gerade hier auch für die Ladies in der Community mit großen Plänen und Träumen. Und ja, ich freue mich mega, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Merle Becker.
Ich freue mich auch. Dankeschön. Das klingt jetzt so wahnsinnig groß, wie du mich vorgestellt hast.
Ja, es ist eine schöne Vorlage, womit wir wunderbar starten können. Und starten wir gleich noch mit einer ähnlich pathetischen Frage. Was ist gelungene Kommunikation für dich?
Ich glaube, die Herausforderung bei Kommunikation ist häufig, dass dass so viel dran hängt. Also man hat das Gefühl, man sendet irgendwas raus und dann ist ja klar, was auf der anderen Seite rauskommt, ist das, was ich raussende. Aber das ist ja nicht so. Also es gibt ja immer einen großen Unterschied zwischen dem, was in meinem Kopf vorgeht und dem, was in deinem Kopf jetzt zum Beispiel gerade vorgeht. Und ich sag dir Dinge, aber du nimmst sie ja ganz, ganz anders wahr. Einfach aus deiner Realität heraus, aus dem, was dich gerade beschäftigt. Du suchst dir bestimmte Worte raus, die mit dir jetzt gerade viel machen. Und am Ende kommt was ganz, ganz anderes bei rum. Und ich glaube, das ist immer diese große Herausforderung von Kommunikation. Und dementsprechend ist gute Kommunikation, wenn sich das möglichst nahe kommt. Also wenn der Sprecher, die Sprecherin es schafft, Dinge so rauszusenden, dass sie das bewirken bei der anderen Person, was man sich wünscht. Also dass die Geschichte, die man erzählen möchte, auch in der Form wirklich ankommt bei der anderen Person.
Sehr schön. Ich betrachte das, ich komme ja auch aus dem Bereich Kommunikationswissenschaften, sage ich mal. Ich glaube, du ja auch, glaube ich, oder du hast auch Kommunikationswissenschaften.
Genau, da waren wir Kolleginnen. Medienwissenschaften
hieß es. Medienwissenschaften, genau. Bei mir ist es richtig Kommunikationswissenschaften. Das ist dann nochmal so, dass wir beschäftigen uns weniger mit den Medien, sondern nur mit dem, was passiert denn da eigentlich und rätseln darüber, was könnte angekommen sein und was kann alles schieflaufen.
Genau. Also meist ist es ja gar nicht so viel, aber auch das, ich meine, es ist ja kein Weltuntergang, wenn nicht alles eins zu eins ankommt, aber dass der Kanal zumindest offen bleibt, dass man irgendwie in die gleiche Richtung kommuniziert, gefühlt, also den gleichen Weg damit geht und im Austausch bleibt und Lust hat, sich gegenseitig zuzuhören.
Ganz, ganz wichtig bei, gerade dann, wenn wir uns auch irgendwie getriggert fühlen, sagen wir es mal so, um jetzt nicht unbedingt dieses Thema, weil du ja auch Friedens- und Konfliktforscherin, sag ich mal so, bist. Und da hat es auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert, in der Kommunikation zu bleiben, sehen wir auch gerade aufgrund der aktuellen Situation, wie wichtig das auch ist und dann, wo da der Stellenwert liegen darf. Aber wenn wir das mal auf unseren klassischen Alltag runterbrechen, ist es auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema. Wenn ich mich getriggert fühle, fange ich dann an abzubrechen und sage dann, okay, nee, ich block den jetzt. So dieses Thema Cancel Culture ist da ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Auch aktuell lasse ich die anderen gar nicht mehr an mich ran oder lasse ich doch nochmal irgendwen an mich rankommen oder schau mir das an, warum mich das so triggert. Das ist ja sozusagen dann auch dann mit eines meiner Kerngebiete, wo ich dann ja dann auch so unterwegs bin, gerade so in diesen mentalen Themen. Gerade so diese interne Kommunikation, das ist ja mein Fachthema. Aber es geht heute um dich und ich habe bei dir auf der Website schon mal geguckt, gerade so diese Über-mich-Seite, die ist ja, da stehen ja Sachen drauf und du sagst, ich habe schon am Anfang so viel erzählt, das war ja nur ein Bruchteil dessen, was da alles so draufsteht. Oh. Und vielleicht solltest du sie mal wieder angucken. Also du hast schon unglaublich viel gemacht, auch ich sag mal so im Charity-Bereich, du hast in Projekten gearbeitet, also Uganda fällt mir da, also ein Projekt in Uganda oder für Uganda. Magst du uns mal einen Blick in deine Reise geben und wie du dazu gekommen bist, dass du tust, was du heute tust und was genau tust du eigentlich? Magst du nochmal?
Okay, ein, wir haben viel tun? Zeit, oder?
Ja, wir haben etwa, also ich plane immer so vage eine Dreiviertelstunde.
Okay, also ja, meine Reise. Also ja, ich komme aus dem sozialen Bereich. Mhm. Also ich habe deshalb auch Politikwissenschaften beziehungsweise Friedens- und Konfliktforschung studiert oder, weil ich es gerade eben erwähnt habe, im Bachelor habe ich Medien- und Politikwissenschaften und im Master Friedens- und Konfliktforschung studiert. Das ist im Prinzip internationale Politik. Immer mit dem Blick auf die Themen Entwicklungszusammenarbeit, Zivilgesellschaft. Das sind so meine Themen gewesen. Ich habe zwei Organisationen mitgegründet, die im Non-Profit-Bereich unterwegs waren. Also das war immer meine Leidenschaft. Ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Sinn in dem, was ich tue. Ich war nie ein Mensch, also ich kann mir nicht vorstellen, einen Job zu machen nur für das Geld, sondern ich will mitgestalten. Ich will Dinge verändern, wenn sie mich aufregen. Ja, und das regt mich leider sehr viel auf in unserer Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir mit dem Planeten umgehen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, Dinge, die mich aufregen, anzugehen und zu gucken, okay, was können wir tun, um es besser zu machen, um besser miteinander umzugehen, um besser zu kommunizieren, um besser miteinander zu leben. Und das hat mich immer schon geprägt. Also ich habe immer schon mich engagiert, schon als Kind. Und das dann während des Studiums fortgeführt, die zwei Organisationen gegründet. Mit einer davon war ich in Uganda, die andere war hier vor Ort. Das war ein Verein, den wir gegründet haben, der dann mittlerweile in ganz Deutschland tätig ist. Das heißt, das waren immer meine Themen. Und zu denen habe ich dann auch geforscht. Ich war 2 Jahre auch an der Uni Frankfurt als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Zivilgesellschaft unterwegs. Und das Thema Moderation war dann quasi das Handwerk, das ich dazugelernt habe, um die Themen rauszubringen aus dieser Blase von Menschen, die sich eh schon damit auseinandersetzen und zu gucken, okay, wie erreichen wir denn auch Menschen, die sich dazu noch nie Gedanken gemacht haben, weil es einfach auch noch nicht an sie herangetragen wurde, auch noch nicht in ihrer Sprache. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht eine Sprache wie Deutsch oder Englisch, sondern vielmehr weg von vielleicht von den komplexen wissenschaftlichen Themen und das runterbrechen, sodass jeder Mensch, ob nun studiert oder nicht oder in diesem Studienfach unterwegs oder nicht, diese Themen auch verstehen kann und für sich nutzen kann und gucken kann, okay, wie können wir denn alle dafür sorgen, dass wir hoffentlich doch noch eine lebenswerte Zukunft erleben können.
Spannend. Gerade so, du hast das Thema Moderation nochmal so angesprochen. Also ich glaube, du verstehst Moderation anders als, ich sag mal so, wie normal sterblich. Also die meisten kennen Moderation, wie das, was du ja auch gemacht hast. Okay, du hast einen Beitrag im Fernsehen und dann hast du halt den Moderator, der führt so ein bisschen durchs Programm oder die Moderatorin. Und was genau verstehst du unter Moderation? Was ist da anders? Weil ich glaube, nach dem, was du erklärt hast, ist das nochmal ein ganz anderes Spektrum an Möglichkeiten.
Ja, in Deutschland ist es super schwierig, weil das Wort Moderation so viel beinhaltet in der deutschen Sprache. Also wir haben im Englischen haben wir Facilitator, Host, Presenter, Moderator. Das sind verschiedene Berufsbezeichnungen oder Aufgabengebiete. Und im Deutschen sagen wir Moderator, Moderatorin und da fällt so viel runter. Und das ist tatsächlich problematisch häufig. Also ich muss immer ewig erklären, bis Leute verstehen, was ich mache. Ja. Und du hast gerade gesagt, du hast gerade gesagt, das, was du ja auch gemacht hast, ein Moderator, Moderatorin führt durch eine Sendung. Das ist aber selten wirklich so der Fall. In vielen Fällen sind das RedakteurInnen, also Menschen, die vorher die Sendung vorbereiten, Vorgespräche führen, Interview, Fragen recherchieren, in das Thema sich einarbeiten. Also meistens ist das journalistische Arbeit. Es gibt SprecherInnen, die lesen dann tatsächlich nur irgendwie vom Teleprompter was vor und führen durch die Sendung. Aber das sind nicht Moderatoren. Also ModeratorInnen, die bereiten das im besten Fall vor, die stecken im Thema drin, die strukturieren die Veranstaltung, was auch immer, ob vor der Kamera, auf der Bühne oder auch im Workshop-Raum. Ja, da hängt viel mehr dran, als einfach nur nett aussehen und was Schönes erzählen davor. Das ist, glaube ich, oft so das Klischee, dass man hat, ach Gott, wenn man halbwegs gut aussieht, kann man auch Moderator werden. Und ich finde, das wird auch häufig vermittelt. Also wenn man sich dann sieht, dass irgendjemand eine Gesangscasting-Show oder eine Model-Casting-Show gewinnt und dann später als Moderatorin arbeitet, nur weil man irgendwie schon mal in den Medien war und irgendwie ein Gesicht hat, das als schön wahrgenommen wird von den Mainstream-Medien, heißt das nicht, dass man eine gute Moderatorin ist. Die besten ModeratorInnen sind nicht zwangsläufig Models. Und es gibt durchaus welche, die beides gut können, gar keine Frage, aber auch viele nicht. Also das erstmal so kurz vorweg. Und dann kann man bei ModeratorInnen auch immer noch sehen, dann gibt es welche, die sind richtig gut vor der Kamera. Das ist auch nochmal ein anderer Job, vor einer Kamera gut zu agieren. Man steht ja auch selten vor einer Kamera, sondern meistens irgendwie vor 5 oder 6 und muss orientieren und gucken, und wie stehe ich, wie nehme ich auch meine InterviewpartnerInnen mit auf, dass die sich wohlfühlen, die es hier vielleicht auch nicht so gewohnt sind, im Studio zu arbeiten. Also so klassische TV-Moderation. Dann gibt es andere, die wirklich gut Kongresse leiten können, also auf großen Bühnen journalistische, wissenschaftliche Themen bearbeiten können, aufarbeiten können. Und es gibt andere, die wirklich gut mit Gruppen, in Workshops, dann sind es Methoden, die man ganz viel braucht, also klassische Workshop-Methoden anwenden können. Und darüber hinaus ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob ich eine Podiumsdiskussion moderiere, wo ich dann plötzlich mit 5 ExpertInnen da sitze und
also 5 Egos begleiten, als jetzt genau so zu sagen, okay, das ist jetzt sowieso und ein fröhliches
Einladen. Und jeder hat irgendwie noch eine begrenzte Zeit zu reden. Yeah. Und man muss halt super, selber super tief im Thema drinstecken, ohne seine eigene Meinung zu sagen. Ja, also der beste Moderator, die beste Moderatorin wird gar nicht wahrgenommen. Meiner Meinung nach. Also es geht ja ganz viel um Neutralität. Es geht darum, eine Bühne zu schaffen. Sei es nun im Workshop oder vor der Kamera oder auf einer echten Bühne, aber eine Atmosphäre zu schaffen, die dafür sorgt, dass das Thema im Mittelpunkt steht. Und dafür muss man dieses Thema sehr, sehr gut kennen. Also ich könnte jetzt niemals irgendwas zum Finanzsektor moderieren oder ich müsste erst viel Zeit darin investieren. Das heißt, ich habe meine festen Themen, ich muss tief im Thema stecken, denn ich kann noch so gut irgendwelche Fragen vielleicht auch vorbereitet bekommen von RedakteurInnen. Eine Diskussion verläuft ja nie so, wie man es geplant hat. Und da muss man schon im Thema, man muss die Diskurse kennen, man muss kritische Punkte kennen, man muss die InterviewpartnerInnen, die Panel-Teilnehmenden gut kennen. Also da hängt schon sehr, sehr, sehr viel hinter. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass das häufig JournalistInnen machen, die auch ihren Themenbereich haben.
Genau, die da schon in ihrem Metier unterwegs sind. Und also ich kenne es ja von meiner Warte her auch. Ich habe ja auch im Technologiebereich auch einige Veranstaltungen auch organisiert. Und da war es halt eben auch so, okay, es geht um Gründerförderung und was hat man noch? Also Startup oder auch generell Unternehmensförderung im KMU-Bereich. Und da dann eben auch so, wenn wir Gäste zusammen hat, erstmal die vorzubereiten, auf wen dürfen die jetzt treffen, an wen sollen sie sich richten. Und gut, wenn der Gast halt überhaupt nicht schnallt, wozu er denn da ist, dann sei es mal dahingestellt. Aber dann halt wenigstens mit Fragen, die Situation nochmal zu retten, um zu schauen, okay, was können sie denn da und da nochmal dazu sagen. Das ist ja auch so das Spannende daran. Du kannst als Moderator auch sehr, sehr viele Sachen auffangen, wenn du merkst, es fällt aus dem Ruder. Und was mir beim Thema Moderation auch nochmal einfällt, das ist aus der Physik, da kennt man ja auch diesen Begriff des Moderators. Nur, dass es halt dass kein Mensch ist, sondern einfach, also zum Beispiel bei Atomkraftwerken hast du ja immer so dieses Element, bei den meisten ist es Wasser, oder bei Tschernobyl war es zum Beispiel Graphit, sag ich mal, so als Moderator, und da dieser Moderator halt fest war und nicht flüssig, wie zum Beispiel eben Wasser oder andere Möglichkeiten, die dann dort eben heutzutage vielleicht auch schon genommen werden können, ist es halt eben zu der Katastrophe gekommen, weil das zu unflexibel war. Und ich glaube, das ist nochmal ein schönes Bild, um es vielleicht nochmal so zu verbildlichen, dass da auch Bewegung drin sein darf. Also ich komme so ein bisschen aus dieser physikalischen
Schiene. Ja, ich finde es super, aber auch, also ich finde es auch, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, so über dieses Bild, aber es passt, das ist super schön. Aber man kann auch, ne, sprachlich gucken, etwas ist moderat. Das kennt man ja auch, ne? Oder modéré im Französischen oder so. Also da sieht man diesen Ursprung, und ich finde das auch insofern spannend. Also der Moderator, die Moderatorin muss natürlich super präsent sein, gar keine Frage, hat die Fäden in der Hand und schlägt Brücken die ganze Zeit, aber gleichzeitig auch fast unsichtbar. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ich höre öfter von Menschen, die sagen, ich würde ja gern auch mal sowas machen, irgendwas moderieren, oder ich wurde angefragt, aber ich bin eigentlich, glaube ich, viel zu zurückhaltend. Und dann denke ich, zurückhaltend sein ist total super für viele moderierende Jobs. Nicht alles. Also wenn ich jetzt eine große Gala oder eine Wetten-Das-Show oder sowas, ja, da muss man also, bestimmter
Typ Mensch. Das lebt von der Persönlichkeit. Das
genau.
So, genau wie Markus Lanz, die Sendung lebt auch davon, dass er die Fragen stellt. Das ist
genau. Also es gibt so, ne, oder Barbara Schöneberger oder so. Die ist aber gleichzeitig auch irgendwie noch ein Comedian mit dabei. Ja, das ist eine ganz bestimmte Sparte. Aber es gibt viele Sparten, wo ruhige, gelassene, zurückhaltende Menschen, die tief im Thema drin stecken und es schaffen, anderen Menschen ein bisschen was von dieser Entspannung zu übergeben, können wahnsinnig, wahnsinnig tolle ModeratorInnen sein. Ja? Also das Moderationsfeld, das bietet einfach, glaube ich, wirklich für alle Charaktere was. Und ich glaube aber in den allermeisten Fällen, außer man ist halt schon Star, wie jetzt Barbara Schöneberger oder so, ist es ganz gut, wenn man sich selber nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellt. Also das kenne ich von Menschen, die auch moderieren, aber zum Beispiel auch SchauspielerInnen sind oder in irgendeiner Form berühmt sind, da verschwimmt das da manchmal. Die sitzen dann auf dem Podium, aber statt wirklich für das Thema zu moderieren, reden sie die ganze Zeit selber mit. Und das finde ich immer schwierig. Also in bestimmten Branchen, in politischen Diskussionen oder so, ist es meiner Meinung nach unheimlich wichtig, dass die moderierende Person wirklich diesen Rahmen gibt, aber nicht in die Inhalte geht. Also fragend ja, aber niemals mitredend.
Spannend. Also gerade so dieses zurückhaltende Element, das kenne ich tatsächlich noch aus dieser Zeit, meine Existenzgründungsberatungsphase, sag ich mal so, wo ich dann halt, weil da ging es wirklich um die Inhalte, da ging es um die Aspekte, da ging es darum, okay, dass dann das, was dort gesagt wird, auch verständlich bei den Leuten eben ankommt, wo eben da spiele ich, sag ich mal, so als, da bin ich zwar vorne und sage die Leute an, mach vielleicht auch mal einen Scherz dazu oder versuche das irgendwie schön überzuleiten, aber gehe dann auch und gehe teilweise auch aggressiv in gewisse Fragen rein, wenn ich merke, okay, mein Redner hat sich nicht auf die Nische vorbereitet. Wir hatten ja mal was zum Thema richte dich an Gründer mit zum Thema Online-Förderung und so weiter und so fort, aber die haben sich die ganze Zeit an höhere, größere Unternehmen im mittelständischen Bereich gerichtet. Wir hatten bloß Kleinstunternehmer da sitzen, die waren total damit überfordert. Und das dann da quasi nochmal auf eine gewisse Art zu retten. Und daher kenne ich das auch, aber ich merke jetzt auch so, wie sich das bei mir jetzt so langsam shiftet, weil ich weiß jetzt hier zum Beispiel beim Podcast, okay, da weiß ich, okay, da bin ich die Gastgeberin. Und das ist, ich stelle halt auch andere Fragen. Ich gehe auch mal mit, wie du jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen merkst, auch so mit Impulsen da so mit rein. Und ich weiß aber auch, okay, es darf eben auch damit sein, weil es bereichert da eben auch so die, es bereichert auch das Gespräch, es gibt dem das Ganze nochmal eine Perspektive. Und
es ist ein Gespräch, genau. Es ist kein Interview in der Form, ne, dass du jetzt einfach nur stehst, okay, Frage 1, Frage 2, Frage 3. Ja,
finde ich auch
aber das ist, glaube ich, für Podcasts auch nicht das richtige Format. Also ein Gespräch. Es ist
unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also es gibt ja so Podcasts, die dampfen wirklich das Wissen ein, so, aber es ist auch eine Stilfrage. Es ist wirklich auch so eine Stilfrage.
Aber es ist super wichtig, wenn man was moderiert, wie auch immer, dass man sich vorher über all das Gedanken macht. Das hängt ganz klar, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wie ist das Format gedacht? Was wird von mir erwartet? Und das finde ich auch immer spannend, die Frage, was wird von mir erwartet? Denn oftmals denkt man dann an Auftraggeber, Auftraggeberinnen. Und denkt, okay, was erwarten die von mir? Aber im Prinzip gibt es ja viel mehr Menschen, die was von einem erwarten. Ja? Also ich arbeite immer gerne mit dem Erwartungsdreieck. Und da gibt es zum einen auftraggebende Personen, dann gibt es die andere Spitze des Dreiecks, wären quasi Gäste, Zuhörende. Und die dritte Spitze des Dreiecks wären dann eingeladen, also ReferentInnen, die mit dabei sind. Und jede Person, die irgendwo teilnimmt an einem Event, das ich moderiere, geht da ja mit irgendwas hin, mit einer Haltung, mit einer Erwartung. Die Referierenden wollen wahrscheinlich so viel wie möglich von sich und ihrer Arbeit erzählen und sind wahrscheinlich am Ende enttäuscht, dass sie nur so wenig Zeit hatten. Das ist leider meist der Fall. Die Gäste geben vielleicht sogar Geld dafür aus, aber auf jeden Fall investieren sie ihre Lebenszeit und kommen dahin und erhoffen sich irgendwas. Und das ja auch wahrscheinlich dann sehr heterogen, weil es gibt ja nicht den Gast in der Form. Und die Auftraggeberinnen, die haben auch oft Ideen, haben sich aber gar nicht so selten, auch so wahnsinnig viel gar nicht mit der Zielgruppe auseinandergesetzt. Also es geht dann oft sehr weit auseinander und als moderierende Person befindet man sich irgendwo in der Mitte und muss versuchen, so ja den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwo zu finden und gut zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das ist so ein Drahtseilakt, der immer herausfordernd ist. Und das zeigt jetzt auch, ne, es ist viel, viel mehr als einfach nur, ich stelle mich vor die Kamera und sage einmal, herzlich willkommen bei Sendung XY und heute sprechen wir über Thema Z. Mhm. Das ist es nicht, sondern da steckt sehr, sehr viel Vorarbeit drin, um diese verschiedenen Zielgruppen abzuholen. Und da stelle ich mir immer vor, ich sitze in einem Zug als Moderator, Moderatorin, ich fahre den Zug und ich sammle die Leute ein, aber in ganz unterschiedlichen Bahnhöfen muss ich die alle abholen und schaffen, dass die alle in den gleichen Zug steigen und wir dann in die gleiche Richtung brausen. Und das ist dann das Thema. Und das ist herausfordernd, dass man sich erstmal angucken muss, okay, an welchen Bahnhöfen muss ich die Menschen eigentlich abholen? Du hast gerade gesagt, du machst am Anfang vielleicht einen Scherz, aber dieser Scherz kann etwas sein, um jemanden abzuholen. Ne? Mhm. Also man kann zum Beispiel sagen, ich muss die Menschen am Anfang vielleicht auflockern oder ich muss das Thema einordnen.
Seinerzeit das Thema Datenschutzgrundverordnung, als wirklich alle, sag ich mal so, als alle Flaggen rot geleuchtet haben. Mal so, okay, wie bringst du das Thema so mit bei und so, dass es auch noch irgendwie eine wertvolle Veranstaltung sozusagen ist. Also es fordert manchmal auch schon so gewisses Fingerspitzengefühl.
Genau, und sich vorher fragen, ne, warum nehmen die Leute teil? Was wollen die jetzt wissen? Und haben die vielleicht Sorge, dass es trocken wird? Okay, dann versuche ich es mal von vornherein jetzt aufzulockern und schaue mir an, wie hole ich die ab, dass sie Lust auf das Thema haben? Wie zeige ich ihnen die Relevanz des Themas für sich persönlich, sodass die dann auch wirklich die nächste Stunde zuhören und nicht einschlafen?
Ganz, ganz spannendes Thema und damit kommen wir auch dann schon dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Das war eigentlich so dieses Thema Moderation, das hatte ich zum Schluss nochmal aufgeschrieben, weil ich weiß, wir hatten im Vorgespräch drüber geredet, weil das nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema ist und weil du es ja auch so wunderbar verkörperst. Aber gucken wir heute gerade, ich habe es am Anfang im Intro ja schon so ein bisschen gesagt, es geht um dieses Thema Vision, wie kommuniziere ich das eigentlich? Weil du kommst, wie gesagt, du hast dich auch so mit vielen Charity, sag ich mal, Themen beschäftigt, mit vielen ich will die Welt verbessern Themen. Ich sag mal, viele Frauen, die zu mir kommen, also es sind Frauen, die haben eine Vision, die möchten die Welt gerne besser machen, aber gerade das ist ja auch immer so ein Thema, so eine Gratwanderung, so zwischen, ja, ich möchte die Welt besser machen und so dieses Helfersyndrom, was auch noch sehr, sehr stark mitschwingt. Und dann entsteht dann dadurch auch wieder das Problem, sie machen. Ich habe mich da auch selbst sehr, sehr lange Zeit in diesem Rahmen bewegt und es kommt irgendwie nicht so das richtig zurück. Es wird nicht wahrgenommen, es funktioniert nicht, sie finden dafür keinen Boden. Erstmal so die erste Frage, woran kann es liegen, dass da irgendwie dieser Boden nicht entsteht, dass ich meine Zielgruppe nicht abhole, in Anführungszeichen, dass ich dann irgendwie nicht die Menschen erreiche oder vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, wen ich erreichen will. Also ich glaube, das ist manchmal schon so ein Thema, fällt mir jetzt gerade so auf.
Genau, du hast jetzt quasi die Antwort quasi fast schon vorweggenommen. Also ich glaube, Helfersyndrom klingt so böse, aber ich glaube, das haben wir ja alle irgendwo. Ne? Also wir wollen irgendwie was machen auf dieser Welt, was hinterlassen, was mitwirken und sinnvoll sein. Ich glaube, das haben wir alle, nicht alle im Beruflichen. Ne? Manche sagen auch ganz klar, ach, beruflich mache ich jetzt nur für einen Paycheck. So. Mhm. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. Ne? Man soll jeder machen, wie er oder sie möchte. Aber wenn es denn darum geht, ich möchte das auch irgendwie beruflich umsetzen, dann ist für mich trotz all diesem Wunsch, Gutes zu tun, der erste Schritt immer zu gucken, okay, wen betrifft das eigentlich? Wen will ich erreichen? Und das ist ganz klar die Zielgruppenanalyse ganz am Anfang, die oft stiefmütterlich behandelt wird. Hm. Also sich da wirklich zu fragen, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Wen will ich erreichen? Ist auch ein bisschen eine Visionsfrage natürlich. Wo sehe ich mich denn? Mit was für Menschen will ich arbeiten?
Und sehr oft kommt da auch so diese Rückmeldung, ich will allen helfen, weil dann auch weil überall der Bedarf gesehen wird. Und da ist, glaube ich, nochmal da kommt wieder diese Disziplinkomponente rein, dann auch erstmal zu sagen, okay, wer genau macht dir ein klares Bild davon?
Ja, und es ist ja auch nur allen helfen, ist schön, würde ich auch gerne, ist aber nicht möglich. Ja, also nicht mit den Ressourcen, die ich in diesem Leben habe. Ja, also ich glaube, man muss auch einfach schauen, ne? was macht man jetzt? Also ich mache jetzt Kommunikation, aber es gibt ja tausend andere Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Mhm. Und dann wirklich zu gucken, okay, wem kann ich denn wirklich helfen? Und zwar auch, sage ich mal, relativ einfach. Das darf ja auch einfach sein. Es muss ja nicht immer kompliziert sein. Ne? Und wenn ich irgendwas anbiete, ich weiß nicht, PKIP-Kurse für Kinder zum Beispiel, ja, und ich will dafür sorgen, dass die Kinder entspannter sind und die Mütter dann auch, ja, kann man ja schon mal irgendwie was Gutes tun, Kindern beim Aufwachsen helfen und so, zukunftsweisend ja auch, ne, ist im Kleinen, aber das brauchen wir ja und das ist häufig der erste Schritt. Und dann kann man erstmal gucken, okay, ich will was Gutes tun, dann konzentriere ich mich jetzt erstmal auf das, was ich schon kann, womit ich möglichst leicht Menschen schon mal helfen kann. Ich kann diese Kurse anbieten und dann muss ich mir die genaue Zielgruppe dazu anschauen. Ja. Und das ist der erste Schritt. Und wenn das dann quasi ins Laufen gekommen ist, dann kann man immer noch sagen, reicht mir nicht, ich brauche noch mehr Impact. Dann kann man das ausbauen. Und dann kann man im nächsten Schritt sagen, okay, wie erreiche ich noch mehr Menschen oder wie kann ich nachhaltiger wirtschaften im Sinne von, weiß nicht, den Kursraum mit Ökostrom und weiß nicht noch, vegetarische Ernährungsberatung dazu oder was auch immer. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Feld, ne? Aber ich bin da jetzt.
Ich habe kurz mein Interview zum Thema veganes Coworking geführt oder so. Auch sehr, sehr spannendes Thema.
Ich glaube, es ist wichtig, wir leben in einer Zeit von multiplen Krisen. Ich finde es gerade extrem belastend, Nachrichten zu gucken, und ich weiß, es geht nicht nur mir so. Und wenn wir über das Thema Zukunft reden, dann ist es gar nicht mehr so, wie vielleicht noch vor 30 Jahren, dass man irgendwie bei Zukunft aufgeregt wurde und sich tolle Dinge vorgestellt hat. Denn jetzt ist Zukunft auch häufig mit Angst belastet durch Klimakrise und Co. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir da jetzt nicht erstarren in so einer Angst, in so einer Sorge, sondern jeder und jede für uns erstmal gucken, okay, wo stehe ich, wo kann ich jetzt etwas machen, was für mich sinnvoll erscheint. Und da hat jeder auch so sein Thema. Das ist ja auch nicht gleich bei uns allen. Und kann gucken, okay, ist es vielleicht im Bildungsbereich? Ist es vielleicht für Tiere? Ist es vielleicht für ältere Menschen? Da gibt es ja tausend Dinge. Und wo kann ich da was tun? Und wenn ich jetzt einen Job habe, der mit all dem gar nichts zu tun hat, dann ist es ja auch okay. Dann mache ich das vielleicht im Ehrenamt oder ich spende. Also ich glaube, jeder hat irgendwo Möglichkeiten. Und der erste Schritt ist immer zu gucken, wie kann ich jetzt möglichst leicht was tun, um erstmal ins Machen zu kommen. Und das geht meiner Meinung nach immer erstmal, wer sind denn die Menschen, die ich am leichtesten erreichen kann? Wer genau ist das? Und sich diese Zielgruppe im Detail anzugucken, ganz klassische Marketing-Tools wie Personas erstellen, Interviews führen, ja. Das sind so Menschen, die Klassiker. Sprechen.
Ja.
Genau. Einfach mal rumgehen und fragen, bist du überhaupt meine Zielgruppe? Mache ich überhaupt was, was dich anspricht? Das müsste ich anders machen. Also darf offen sein, ne? Und sich auch mal kritisieren lassen. Ist auch nicht immer einfach mit seiner Idee.
Was ich auch spannend finde, ist dann auch so zu schauen, sind die Menschen dafür bereit oder wo finde ich die Menschen, die auch für meine Idee bereit sind? Weil ich merke das jetzt beim Mentoring-Thema sehr, sehr intensiv auch nochmal, dass dann teilweise auch Menschen zu mir kommen, die noch nicht so ganz bereit für das sind, was ich eben hier auch so anbiete, weil sie halt schon ein gewisses Bewusstseinslevel dafür brauchen, weil sie halt erkannt haben dürfen, dass sie etwas an ihrer Zeit, an ihrem in der Art, wie sie mit ihrer Idee nach draußen gehen, in der Art, wie sie vorgehen. Sie wollen etwas ändern. Und sie wollen halt nicht ein Allheilmittel haben, weil das ist dann so diese Vorstufe davon. Die Menschen, die dort sind, sind eher so auf dieser Lösungssuche. Sie suchen so dieses Schnipp, diese Instant-Lösung und dann gib mir nochmal eine Strategie, gib mir nochmal was, aber ich will mich nicht verändern. Das muss ja irgendwie im Außen funktionieren, weil ich ja einen komplett anderen Blick habe und auch eine ganz andere Herangehensweise, eine Herangehensweise, für die du bereit sein darfst. Und das ist so, das ist eine andere Art von Mensch. Und das durfte ich für mich zum Beispiel da auch nochmal lernen. Das habe ich auch durch die Gespräche gemerkt, dass dann dort, habe ich immer wieder regelmäßig auf Granit gebissen, weil eben, es war die Idee dann, alle sagten, ja, ist ja schön oder nett, was du da erzählst, aber irgendwie ist das nicht realistisch und so. Ich weiß nicht, ich habe keine Zeit dafür, so, obwohl das genau so dieses Thema war. Und da dann eben so auch zu merken, an wen genau richtest du dich eigentlich? Richtest du dich an Menschen, die schon bereit für die Veränderungen sind und die dadurch, dass sie denn dir weiter folgen, dir mit deiner Idee nachgehen, dadurch dann auch vielleicht die Veränderungen bewirken, die du selber gehen möchtest?
Und ja, es geht ja immer ganz viel auch um Inspiration. Ne?
Genau, das also, ist auch so dieser Butterfly oder Ripple-Effekt oder wie auch immer sich das dann da so nennt, was dann da so nochmal so nachgeht.
Und, aber du hast gerade gesagt, Menschen, die noch nicht so weit sind, das fand ich jetzt irgendwie nochmal ganz schön, weil ich will da auch so ein bisschen den Druck rausnehmen, glaube ich. Ne? Also ich finde jetzt auch gerade so, also bei mir ist es so, ich bin in so einer Online-Business-Bubble gefangen. Ich kriege 1 Million Newsletter, der nächste Launch und mache das so und so von irgendwelchen Coaches. Und das kann ja auch wahnsinnig viel Druck erzeugen. Und dann sieht man, ach, die haben wieder 6-stellig gelauncht. Und was heißt das eigentlich? Ne? Wie viel bleibt dann am Ende übrig? Das weiß ja immer gar keiner. Aber ich glaube, man darf auch den Druck rausnehmen und sagen, man muss auch nicht für alles jetzt schon so weit sein. Ne? Es ist auch manchmal okay, was auszuprobieren und später zu sagen, boah, das war ja dumm. Ich hätte ja auch irgendwie gleich gezielter Zielgruppenansprache machen können. Und dann brauchte man vielleicht einfach diese Erfahrung. Weil das eine ist, es im Newsletter zu lesen oder vom Coach gesagt zu bekommen. Und das andere ist wirklich, die Erfahrung gemacht zu haben und zu sehen, warum ist das sinnvoll? Also ich war auch mal in Anstellung, aber ich bin seit vielen Jahren schon nebenberuflich selbstständig und seit 2018 voll. Und es gibt tausend Dinge, die ich jetzt nicht mehr so machen würde. Aber das ist okay, das nennt sich Wachstum. Also man muss auch nicht von vornherein alles perfekt machen. Ganz im Gegenteil, man wird immer besser, je mehr Dinge man vielleicht auch mal nicht perfekt macht.
Das ist so das Prinzip des Anfangs. Am Anfang bist du immer, sag ich mal, am Anfang bist du immer schlecht, weil du erstmal nicht weißt, wie es geht. Das ist beim Laufen lernen, das ist beim Sprechen so. Wie viele Kinder haben, also die wenigsten können ganze Sätze rausbringen, sobald sie das erste Wort rausbringen. Das fängt mit Mama und vielleicht Papa an, wenn es
nicht
sogar
und das lassen sich davon überhaupt nicht, lassen sich davon überhaupt nicht einschränken. Ne?
Also das macht da ja auch keiner einen Vorwurf, aber wir fangen irgendwann an, uns darüber auch Vorwürfe zu machen. Und das ist dann ja die Krux dann auch so dran.
Ich habe auch ich mache ja auch Coachings für angehende ModeratorInnen und eine meiner Coaches hatte Riesenprobleme damit, ihre Website online zu bringen, weil sie immer sagt, die ist nicht perfekt, die ist nicht perfekt. Ich kenne keine perfekte Website. Websites sind nie perfekt. Es ist okay, einfach mal rausgehen. Und wenn Feedback kommt, dann nimmt man es auf. Also ich bin keine Perfektionistin. Absolut nicht. Ich glaube, ich habe einen hohen Anspruch an mich und meine Arbeit, aber es ist nie perfekt, weil es kein Perfekt gibt. Wenn ich immer warten würde, bis es perfekt ist, dann hätte ich bis heute kein einziges Event moderiert. Ja? Und das ist auch das Schöne. Menschen hören lieber Menschen zu, die nicht perfekt sind. Menschen folgen lieber Menschen, lassen sich inspirieren von Menschen, die nicht perfekt sind. Denn das sind echte Menschen. Alles andere sind irgendwelche dargestellten Instagram-Accounts von möchtigen Menschen. So. Also ich glaube, man darf da auch den Druck aufnehmen und sich sagen, okay, ich probiere jetzt mal was aus. Und da vielleicht auch nochmal zur Zielgruppe zurück. Ich glaube, es ist auch okay. Also bei mir war es so, ich bin mit einer relativ breiten Zielgruppe gestartet, weil es sich für mich sicherer anfühlte. Weil ich dachte, wenn ich jetzt von vornherein so viele Menschen ausschließe, dann bekomme ich nicht genug Aufträge. Ist natürlich Humbug, hat mir auch jeder gesagt, aber ich brauchte das für mein Sicherheitsgefühl. Und dann konnte ich Schritt für Schritt, und das ging dann wirklich irgendwann wöchentlich, immer wieder alles anpassen, Texte anpassen und so, bis ich eine relativ enge Zielgruppe hatte. Und selbst die ist noch nicht eng genug, das ist mir schon bewusst. Aber ich brauchte das. Ich brauchte diese Zeit, ich brauchte diese Schritte und ich musste die Erfahrung selber machen. Und alles andere wäre für mich, also ich hab keinen Coach geglaubt, der mir vorher gesagt hat, du brauchst eine enge Zielgruppe. Jetzt weil doch, brauche ich wirklich, stimmt, ihr hattet alle recht. Aber ich brauchte einfach diesen Umweg für mich, um das wirklich zu realisieren. Und ich denke, das geht vielen Menschen so, nicht nur beim Thema Zielgruppe,
ja,
sondern bei ganz vielen
Themen. Sehr ähnlich. Ja.
Also darf irgendwo Druck rausnehmen.
Ja, das ist erstmal so ein wichtiges Thema. Und gerade wenn es darum geht, das ist spannend, auch gerade wenn es darum geht, okay, ich habe ein Thema und das Thema, das triggert generell viele. Das heißt, es gibt welche, die sagen, ja, endlich mal jemand, der es ausspricht. Das ist auch gerade so, wenn du große Pläne hast, wenn du deine Vision hast, wenn du zukunftsweisende Projekte hast und keiner weiß, irgendwas damit anzufangen. Also bestes Beispiel, wenn du so willst, Henry Ford. Also ich habe da mal ein Zitat von ihm gesehen. Also er hat Menschen gefragt, bevor er anfing, Autos zu bauen, hat sie gefragt, okay, was bräuchten sie denn, um schneller vorwärts zu kommen? Und da wurde ihm gesagt, die bräuchten schnellere Pferde. Keine Sau hat an Autos gedacht. Das ist jetzt die Frage. Welchen Rat hast du da, wenn jetzt hier die Ladies hier in der Community diese ihre Idee haben? Und es ist etwas, da hat bisher noch keine Sau nachgefragt, weil es einfach neu ist. Weil es etwas ist, da konnte bisher noch keiner was mit anfangen. So hat bisher noch keiner gedacht. Wie kann ich damit nach draußen gehen? Wie traue ich mich vielleicht auch dazu, auch so mit dem Widerstand oder auch so diese Ablehnung eventuell umzugehen? So nach dem Motto, was soll das denn? Wieso, wir haben doch Pferde, wozu brauchen wir Autos? So dieser Gedanke, weißt du? Wie kann ich damit umgehen? Hast du da ein paar Tipps dafür?
Also ich hätte jetzt Henry Ford empfohlen, nicht zu fragen, was brauchst du denn, um schneller voranzukommen, sondern wie fühlt es sich denn für dich an, wenn du dir vorstellst, du schaffst diese Strecke, die du jeden Tag mit deiner Kutsche fährst, in dreifacher Geschwindigkeit und könntest irgendwie zum Mittagessen immer wieder nach Hause kommen vom Feld. Ja, also ich hätte daraus eine emotionale Geschichte gemacht und denen aufgezeigt, wie hoch der Nutzen ist, plötzlich das Auto zu haben. Auch wenn ich mir wünschen würde, er hätte das Auto nie erfunden, dann hätten wir jetzt weniger Probleme. Aber gut.
Das war ja auch der Wirtschafts-, wir wären dann genau, sind ja genau deshalb da, wo wir heute sind. Und es gibt ja so viele andere Alternativen, sage ich mal. Es ist immer so.
Aber gut, das
weiß ich. Das ist immer die Schneide, auf der wir uns bewegen dürfen. Wie gehen wir da?
Also ich glaube, ich würde gar nicht so sehr versuchen, den Menschen das Produkt zu erklären. Das ist, weil, ja, von Neuem, eigentlich haben alle immer Angst vor Neuem. Es ist neu, es ist ungewohnt. Das sehen wir doch jetzt auch gerade alles, was sich in den letzten 2,5 Jahren neu entwickelt hat durch Corona. Alle schreien, sie wollen wieder zurück in die Normalität. Aber sowas wie Normalität hat es doch nie gegeben. Also es gab jetzt in Deutschland in den letzten 2 Generationen erstaunlich viel Stabilität. Aber das ist in der Geschichte der Menschheit, ja, ist das eher, und auch in anderen Kulturen, in anderen Weltteilen gab es die nicht. Es gibt die nicht. Menschen müssen sich anpassen. Also Menschen wollen es aber nicht, weil es ist gemütlich, wenn alles bleibt, wie es ist. So. Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und ich würde ich zweifle immer dran. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Produkte, an die noch niemand anders denkt. Das ist sehr, 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 sehr selten. Also klar, wenn da jetzt Leute in der Community oder Frauen bei dir in der Community sind, die irgendwie sowas wie das Internet erfinden wollen, dann ist das sehr cool, ja.
Es fängt ja manchmal schon damit an, ich möchte ein Unternehmen gründen. Und du bist in Deutschland und sagst, ich möchte ein Unternehmen gründen. Für viele ist das schon, wie, du willst zum Mond fliegen oder sowas? Hast du sie noch alle? Das ist ja schon auch die Empfindung, die da so mit einhergeht. Es ist ja manchmal schon, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich habe keinen Bock, mich anstellen zu lassen und so weiter und so fort. Aber die sind halt in einem Umfeld, da haben sich alle angestellt irgendwo. Alle sind irgendwo beschäftigt. Das fängt ja manchmal damit schon an. So, das wir können es auch im Kleinen sehen, so ein bisschen pragmatischer.
Okay, gut. Ich habe jetzt irgendwie an neue Innovationen gedacht.
Wer weiß. Also ich bin ja mein Fan davon. Also auf jeden Fall.
Also ich glaube so ein bisschen diese. Ich finde es ganz spannend. Ich habe gerade heute Vormittag mit einer Freundin von mir gesprochen, die gerade ein Baby bekommen hat. Und die gerade echt schockiert darüber ist, wie plötzlich alle Menschen, wenn man ein Baby hat, um einen rum einen Tipps geben und sagen, wie man es tun soll. Und alle sind ganz fest davon überzeugt, dass sie den richtigen Tipp geben. Und dann kommen die einen und sagen, das Baby braucht unbedingt einen Schnuller, das arme Baby. Und die andere kommt an und sagt, um Gottes Willen, bloß kein Schnuller. Das arme Kind. So, und das sieht man, ich weiß nicht, ich denke, es gibt wahrscheinlich auch Mütter bei dir in der Community, die werden das kennen. Also ich kenne das auch zu Genüge, ich habe selbst zwei kleine Kinder. Plötzlich meinen alle irgendwie, dir sagen zu müssen, wie du zu sein hast als Mutter. Und das ist eine extreme Form. Aber das kennen wir natürlich im Alltag. Vor allen Dingen als Frauen, glaube ich, auch sehr, sehr oft, dass um einen rum Menschen einem dauernd irgendwie sagen wollen, wie man es zu tun hat. Und sich selbstständig machen gehört in Deutschland immer noch nicht zu den Dingen, zu denen ein geraten wird im Alltag, im Mainstream.
Oder wenn dann eher so, das ist so. Selbst und ständig, oder das heißt, du musst dann jetzt ganz, ganz viel tun und alles aufgeben, scheiß, also
Familie, ja, es geht ja auch einigen so.
Karriere und so, und dann jetzt die Frage, lasse ich mich darauf ein, lasse ich mich auf diese Gedanken ein?
Ich glaube, es ist schwierig, sich komplett davon abzugrenzen, gerade wenn es Menschen sind, die einem nahestehen und die einem im Laufe des Lebens auch oft gute Tipps gegeben haben. Also das ist ja auch nicht aus Böswilligkeit häufig.
Nee, es ist meistens auch mit Angst und Liebe, es ist ja ganz viel Liebe damit auch, gerade im familiären Umfeld. Ganz viel Sorge, Sorge, und die Mama macht sich Sorge, der Papa macht sich Sorge. Und
das ist natürlich schön zu sehen, dass Menschen sich um einen sorgen. Erstmal, würde ich das erstmal so sehen. Ja, aber am Ende ist immer die Frage, okay, was ist denn meine Motivation? Also bei mir war es so, ich war in einer guten Anstellung, ich hatte einen guten Vertrag, ich habe gut verdient und habe dann gesagt, ich schmeiße alles hin und ich mache mich Vollzeit selbstständig. Ist auch nicht nur auf Applaus gestoßen. So. Aber ich war nicht glücklich in dieser Anstellung, überhaupt nicht. Und mir war klar, ich muss was ändern und ich habe einen Plan. Und ich probiere es einfach mal aus. Und ich habe auch allen immer gesagt, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber zur Not suche ich mir halt wieder was. Also ganz ehrlich, ich finde schon wieder einen Job. So ist es ja nicht. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann habe ich das jetzt für immer im Kopf und denke mir jeden Tag, ach, wäre ich doch selbstständig. Und dann ist das Gras natürlich auch immer grüner auf der anderen Seite. Und man denkt sich, ach, ich wäre so glücklich, wenn ich selbstständig wäre. Und das war für mich einfach ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, ich höre mir schon die Sorgen an, weil die beruhen ja auch auf irgendwas. Und wenn jetzt mir alle sagen, oh Gott, dann musst du ja Tag und Nacht arbeiten, dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen, wie kann ich denn von vornherein ein Unternehmen so aufbauen, dass ich das nicht muss? Ja, vielleicht nehme ich das einfach mal an und mache mir Gedanken, wie kann ich denn dieses Argument entkräften und von vornherein sagen, haha, nee, ich habe drüber nachgedacht, ich skaliere das so und so und habe so und so passive Einkommensströme oder was auch immer, das kann man ja von vornherein alles mitdenken, um genau das zu verhindern, denn irgendwo ist ja ein Fünkchen Wahrheit drin.
Beziehungsweise was heißt eigentlich so für mich Tag und Nacht arbeiten? Das ist ja so, ich meine, das, was ich jetzt hier so mache, das, also was wir jetzt hier tun, das ist ja Arbeitszeit, sag ich mal. Empfinde ich das als Arbeitszeit nicht wirklich? Und das ist ja immer so das Spannende daran, wenn du dann halt anfängst, deine eigene Firma aufzubauen und da auch mal so die Definition von wegen, was ist denn jetzt eigentlich Arbeit? Was ist jetzt eigentlich tun? Was ist jetzt eigentlich mein Beruf? Und warum ist es so schlimm? Warum mögen alle anderen ihre Arbeit nicht? Das ist dann so die Frage, die ich mir dann da so anfange zu stellen. Und das ist so, das, wo wir, glaube ich, nochmal mehr im Detail auch immer wieder hinterfragen dürfen, warum sagt mein Umfeld das? Und will ich das weiterglauben oder will ich das einfach anders für mich leben und dann vielleicht auch da dann diesen neuen Weg gehen und sagen, mir macht meine Arbeit aber Spaß, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt, wo ist das Problem?
Ja, und da ist vielleicht aber auch wichtig, gerade in der Anfangszeit, wenn man sagt, mein Umfeld ist so und so,
ja.
Dann ist das so, aber vielleicht schafft man es ja auch, sich noch eine zweite Community aufzubauen, genau, von Menschen, die anders ticken. Ne? Also das müssen ja auch nicht gleich 30 Leute sein, aber vielleicht kriegt man 1, 2 Sparring-Partner, andere Menschen, und das geht ja im Digitalen jetzt auch ganz wunderbar. Oder man folgt inspirierenden Persönlichkeiten, bei denen man selber denkt, die haben was geschafft. Und damit meine ich jetzt nicht diese Mega-Coaches unbedingt da mit ihren, was weiß ich, wie vielen Followern auf Instagram. Das kann auch nett sein, aber es kann auch Angst machen. Und es ist auch häufig unrealistisch. Sondern tatsächlich andere Menschen wie du und ich, die es geschafft haben, ein ganz normales Business aufzubauen. Und die vielleicht auch mal mit einem zeigen, sei es über Instagram oder auch persönlich, dass auch da nicht immer alles rosig ist. Also das ist ja auch, ne? Es ist am Ende, muss man halt Dinge tun. Und ich mache auch nicht gern die Umsatzsteuervoranmeldung. Aber gut, die muss gemacht werden. Also ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute zu mir sagen, boah, du bist selbstständig, du hast so Glück, du hast keinen Boss. Du kannst tun und lassen, was du willst. Und ich denke, okay, schön wär's. Ich habe keinen Boss. Das heißt aber auch natürlich, wenn ich nicht arbeite, kommt kein Geld rein. Also nicht in den Aufträgen zumindest. Oder wenn ich krank bin.
Ich darf diese Verantwortung dann auch übernehmen. Das heißt, ich habe dann die volle Verantwortung. So.
Und genau, ist also sich darüber voll Gedanken machen und wirklich zu sagen, es ist so, aber das will ich auch. Und dazu bin ich bereit. Und ich probiere es aus, weil ganz ehrlich, immer, also ich musste mir oft das Sicherheitsthema anhören, als ich mich selbstständig gemacht habe.
Ja, Frau
und dann kam die Corona-Krise Anfang 2020. Und ich habe gesehen, wie um mich rum Menschen, die sich sicher fühlten, ihre Jobs verloren haben. Oder in Kurzarbeit gehen mussten und wirklich Probleme hatten und Kinderbetreuung nicht mehr unter einen Hut bekommen haben und so. Und ich, was habe ich gemacht? Ich hatte natürlich auch keine Events mehr zu moderieren. Ich habe komplett auf digital umgestellt, habe da ein bisschen was gemacht, habe Workshops zum Thema gegeben, mache jetzt viel auch im Bereich digitale Kommunikation, Schulungen, Workshops. Und ich hatte die besten 2021 waren super erfolgreiche Jahre für mich. Das hätte ich in der Anstellung nie so machen können. Also für mich ist eine Selbstständigkeit häufig auch, wenn man halbwegs agiles Mindset hat und sich sagt, ich bin bereit, mich nicht festzuhalten an einem Produkt, sondern auch mal zu gucken, wie sieht es gerade rundherum aus, wie kann ich hier was anpassen, dann ist es zum Teil vielleicht sogar ein sehr sicherer Job, weil man halt nicht abhängig ist von irgendeinem Chef, irgendeiner Chefin, die sagt, du machst aber nur ABC und sonst geht es in Kurzarbeit. So.
Ja, du hast ein paar mehr Stellschrauben, die du drehen kannst und du weißt, wo du suchen darfst, wenn es mal irgendwie nicht so läuft. Und das ist ja eben auch so, dass du kannst diese Verantwortung sozusagen auch nicht einfach auf irgendwen anders schieben. Das ist ja auch so das Spannende dran. Und das ist aber dann natürlich auch für viele schon auch so eine Hürde zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt in die Verantwortung, weil, also wenn du jetzt in die spirituelle Szene gehst, da hast du ja oft so dieses Thema, du hast es dir selbst kreiert, du hast es dir so erschaffen, dass du entweder angestellt sein möchtest und in diesem Rahmen arbeiten und sein möchtest, oder du hast es dir kreiert, ich mache jetzt hier meine eigene Chefin und ich ziehe jetzt hier mein eigenes Ding durch und stehe dann auch dazu. Und das ist auch das, was viele Unternehmerinnen oder viele Selbstständige erstmal lernen dürfen, um dann eben auch zu Unternehmerinnen zu werden und auch wirklich so dieses, was du auch gesagt hattest, was ja auch dein Kern, sage ich mal, auch so ist, so wie ich das mitbekomme, so dieses Gestalten, so dieses Kreieren, dieses aktive Mitentwickeln, sage ich mal, so dessen, was halt um uns herum passiert. Und das ist ja das, was du als Unternehmerin machen kannst. Und das ist ja dann das, was nachher auch den Spaß macht. Also mir zumindest. Das ist ja nachher so, das, weshalb ich mich ja auch selbstständig gemacht habe.
Ja, also ich glaube, es ist gut, wenn man Angst hat. Es ist gut, wenn andere um einen Angst haben. Ist erstmal positiv. Also ich würde da gar nicht so viel Abneigung jetzt reinstecken, sondern ich würde es positiv sehen. Gucken, dass ich Menschen finde, die gleichzeitig aber auch an mich glauben und mir realistisch an mich glauben. Mich mit den Ängsten, meinen Ängsten und denen der anderen auseinandersetzen, vielleicht auch einfach mal aufschreiben, was höre ich denn jeden Tag? Wo ist denn das Problem? So. Und dann wirklich so tabellenmäßig gucken, wo sind denn die Lösungen und wie komme ich dahin? Und ich glaube, es ist schon gut, das realistisch zu betrachten, Selbstständigkeit. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht für alle was ist. Und ich höre auch manchmal von Leuten, die sagen, ich wäre gern selbstständig und ich weiß schon so, oh, ich glaube, bleib du mal lieber in deiner Anstellung. Ist auch okay, soll jeder machen, wie er will, ne? Aber einen realistischen Weg dahin und sich da ein bisschen den Druck rausnehmen, zu sagen, vielleicht muss ich aber am Anfang auch nicht gleich all das erreichen, was ich erreichen will. Das will ich in der Anstellung ja auch nicht. Sondern nur ein bisschen mir selber eine Probezeit geben, reinkommen, gucken, wie ich gut arbeiten kann. Und ich glaube, was auch mal wichtig ist, wegzukommen von diesem 9-to-5-Denken. Tue ich mich auch schwer mit. Weil ich bin so aufgewachsen, so um 8 sitze ich am Schreibtisch. Und wenn ich mal eher Schluss mache, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und dabei denke ich gar nicht dran, wie oft ich eigentlich samstags oder abends oder was sonst was arbeite. Also man muss halt, das ist eine Umstellung, die erfolgen muss, ja, die man in der Eigenverantwortung und Selbstführung irgendwo hat. Und das lernt man ja auch nicht unbedingt so wahnsinnig viel in unserem Bildungssystem, so ganz viel Selbstführung. Das heißt, da muss man dann ein bisschen selber auch Nachhilfe nehmen, sozusagen, und sich Zeit geben.
Ja, wenn wir halt alle mit vorgefertigten Stundenplänen eben aufwachsen, sage ich mal. Das heißt, geh dahin, da musst du bei Mathe sein, da musst du beim Deutschunterricht sein. Und im Berufsleben ist es nicht groß anders. Und das ist dann natürlich, also das erfordert auch so ein bisschen, ich sage mal so Schneid oder auch Arsch in der Hose, wenn du es auf gut Deutsch sagen willst, dass du da für dich auch so diese Entscheidung treffen darfst und sagen darfst, okay, ich gestalte jetzt bewusst meinen Tag anders. Und ein schöner Tipp, den ich halt eben auch vielen Frauen auch immer mitgebe, ist, um so in dieses Gefühl von Gestaltungsfreiheit reinzukommen, ist zu sagen, nimm dir mal wirklich einen Tag bewusst unter der Woche, so Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, und mach an diesem Tag überhaupt nichts für dein Unternehmen. Auch nichts, was jetzt irgendwie angeblich produktiv ist. Mach da nur unproduktive Sachen. Weil du wirst merken, da werden Ängste hochkommen, da werden auf einmal, dann dein Körper wird reagieren, du wirst Entzugserscheinungen haben. Aber mach genau das jede Woche und du wirst ein ganz anderes Unternehmen führen. Wenn du das für dich, wenn du diese Abhängigkeit von diesem ganzen Tun, von diesem Machen, denn da für dich auch so gelöst hast. Und das ist halt total spannend.
Sollte ich vielleicht auch mal machen.
Genau, also nimm das gerne als Tipp dann auch nochmal so mit. Also, das geht nochmal als Lifehack an der Stelle. Können auch durchaus mehr Tage sein. Und das Spannende ist, du kommst dann einfach auch wieder, und du wirst und du siehst dann auch, die Welt bricht nicht zusammen. Und selbst als Unternehmerin, selbst als Selbstständige geht es immer irgendwie noch weiter. Die Leute sind nicht böse. Die Leute sind auch nicht enttäuscht, wenn die E-Mail einen Tag später kommt. Oder es sammelt sich auch nicht so viel Arbeit an, weil du auf einmal ganz entspannter in deinem ganzen System bist und nicht in diesem Stressfaktor drin bist. Das ist ja auch so.
Ja, wir machen ja auch so viel Krams den ganzen Tag.
Wir sind so viel beschäftigt, ohne was zu tun. Das ist es ja dann immer so. Wir rennen so viel schreiend im Kreis und haben so viele Pläne, ohne die Pläne umzusetzen. Aber das ist jetzt so viel nochmal an der Stelle. Hast du vielleicht noch ein, zwei, drei, sag ich mal, so Tipps, die du den Ladies hier so mit an die Hand geben kannst, gerade wenn sie halt große Pläne haben und eben nicht klein spielen wollen? Und weil gerade so dieses Thema, spiel doch mal klein, mach doch erstmal so realistisch, wenn eben große Themen auf der Agenda stehen, wie sie da so mit nach draußen gehen können. Und ich bin ja immer dafür, sprich darüber, bring das erstmal an die Welt und schau, was passiert. Vielleicht findest du Leute, die mit dir gehen. Was hast du noch vielleicht so da ergänzt?
Also ich finde, das hängt ein bisschen, was du gesagt hast, aber noch mehr auf den Netzwerkfaktor. Denn ich finde, das ist in Deutschland oder auch vielleicht sogar in Europa, ist das Thema Netzwerken immer noch sehr, sehr irrelevant. Also wenn, dann ist es irgendwie, ja, wir gehen mal zusammen frühstücken. Aber dieses bewusste Netzwerken, ich treffe jemanden, und ich überlege mir auch vorher, was kann ich für diese Person tun und was kann die Person vielleicht für mich tun? In den USA ist das vollkommen normal. Man trifft jemanden und fragt wirklich, okay, what can I do for you? Im Deutschen erlebe ich das manchmal, aber man ist dann auch gleich mal direkt gleich so, sollen wir direkt irgendwas miteinander tun?
Ich will aber nichts kaufen.
genau. Aber eigentlich waren das immer die besten Meetings, die ich hatte. Und manchmal ist es einfach, hast du Kontakt zu X? Oder ich erzähle dir von meiner Projektidee und du sagst mir, was du darüber denkst, weil du kommst aus dem Feld oder so. Also ich glaube, was du sagst, offen drüber reden und keine Angst haben, dass es jemand klaut. Das ist sehr, sehr unrealistisch.
Oder Schriftsteller und Schriftstellerin, sag ich mal so, die Autoren. Ich darf nicht mit meinem Buch sprechen, sonst klaut das jemand. Du hast jetzt 200 Seiten Roman geschrieben.
Da wird niemand sich jetzt hinsetzen und über Nacht schnell nachschreiben. Also ganz, dann war die Idee vielleicht auch nicht so, ne? Ich glaube,
hast du aber auch bei Gründern ganz viel, ja.
Ja, rede drüber, es wird niemand nachmachen. Vielleicht findet ihr einfach nur jemanden, der mitmacht oder der jemanden kennt und so weiter. Geht zu Menschen ganz bewusst, guckt doch einfach mal, wer könnte für mich interessant sein. Und das muss jetzt nicht gleich irgendwie Olaf Scholz sein oder so, weil der Dinge entscheiden kann, sondern wirklich so in der Stadt oder so, im Umfeld, in dem man sich aufhält. Mit welcher Person hätte ich gerne mal Kontakt? Und da die absolute Ermutigung, schreibt den. Auch wenn ihr die noch nicht kennt.
Oder ruf mal an.
Genau, also es geht ja manchmal nicht. Ich suche oft auch Interviewpartner und so, ne? Und was ich zum Beispiel mache, schreibe ich den über Instagram oder über Twitter und dann schreibe ich den nochmal. Dann schreibe ich den noch, immer super nett und immer so gar nicht, man auch nicht so viel.
Ich habe ein Angebot für Sie und dieses Fass von Google
setzen. Genau so nicht, sondern eher und dann eher wirklich ganz ehrlich so. Ich will gar nicht stören, aber ich finde es super spannend. Ich würde total gerne mich mal dazu austauschen. So. Und gleichzeitig, was ich auch angefangen habe, weil es andere für mich gemacht haben, weil es mir so geholfen hat, ist, andere Menschen vernetzen. Und damit baut man sich ja auch ein Netzwerk auf. Wenn man weiß, okay, ich habe jetzt zwei KollegInnen, die gründen zum ähnlichen Thema oder so, ich bringe die mal zusammen und ziehe mich aber selber raus. Also man muss ja auch keine Arbeit damit machen. Ich schreibe einfach mal eine E-Mail. Ich glaube, ihr würdet gut zusammenpassen. Auch was sehr Amerikanisches. Das passiert sehr viel in den USA.
Also spannend auch zum Beispiel das Thema Affiliate ist auch nochmal Affiliate-Marketing. Wenn du jemanden hast und sagst, also ich mache ja Mindset und das ist, ich habe jetzt, baue jetzt auch mein eigenes Affiliate-Programm auf. Und das ist dann auch ganz spannend. Also ich werde jetzt auch schon einigen empfohlen, weil ich mache halt eben so dieses Thema Mindset auf meine Art und Weise. Und dann, wenn dann hier und da die Anfrage kommt, sage ich, okay, ich gehe mal hier in mein Affiliate-Programm rein und sowas. Bekommst du wenigstens noch Geld dafür und dann kannst du, macht dir das Leben auch leichter. So, und das ist ja ganz spannend.
Also,
das
muss ja nicht mal, ich glaube, manchmal einfach so, so mutig sein, ja. Und so ein Netzwerk, das am Anfang vielleicht noch kein Geld bringt oder so. Aber ich glaube, es gibt nichts Besseres und Stabileres als ein Netzwerk, was man als Unternehmerin haben kann. Und da mutig sein. Leute verbinden, auf Leute zu gehen, neuen Leuten schreiben. Das ist auch, also wir verschwenden ja mal viel Zeit mit Instagram-Marketing und so. Aber lieber die Zeit, also Instagram ist bestimmt auch gut, je nach Branche und so, aber lieber wirklich mal Zeit in Menschen investieren und gucken.
Richtige Menschen.
Wie lerne ich denn richtige Menschen kennen, die irgendwo in einem Thema unterwegs sind, die mir helfen kann, den ich auch helfen kann. Und auch nicht kleinlich sein mit Hilfe für andere. Also wenn jemand mich fragt, kannst du helfen, dann helfe ich. Also das hat mir die meisten Türen geöffnet, dass ich einfach mit Menschen zusammenarbeite. Ich glaube, das war jetzt irgendwie ein großer Tipp mit vielen kleinen darunter.
Ja.
So, aber dieses Menschliche, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und große Visionen, ganz ehrlich, kriegen wir nicht alleine umgesetzt. Egal wie toll sie ist, egal wie toll wir sind, wenn es eine große Vision ist, dann brauchen wir viele, dann brauchen wir eine Community. Und das ist so, so wichtig, dass wir eine Community aufbauen, die an die gleiche Vision glauben. Und das geht da einfach nur darüber, dass wir darüber reden, dass wir darüber kommunizieren, digital, offline, wo auch immer, dass wir über diese Vision sprechen und Menschen mitnehmen, dass wir gemeinsam an diesem Strang ziehen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, Visionen irgendwo zu erreichen.
Auch Elon Musk und Jeff Bezos und wie sie alle heißen, alle haben sie Mitarbeiter, auf jeden Fall. Ohne die geht's
nicht. Ja, nicht nur Mitarbeiter, die hatten wahrscheinlich am Anfang auch.
Und die hatten auch Mitstreiter, Mitstreiterinnen und so. Gerade wenn die so ein bisschen autistisch veranlagt sind. Bei Elon Musk weiß ich es auf jeden Fall. Der hatte noch jemanden, der den Verkauf übernommen hat.
Ja, die waren nie alleine. Das sind dann die Alpha-Tiere, die stehen bleiben. Aber die haben das nicht alleine gemacht. Niemand.
Auf jeden Fall, das ist es ja eben.
Und die Community ist das Stärkste, was wir haben können.
Auf jeden Fall. So, und damit sind wir jetzt auch schon bei meiner vorletzten Frage. Wo und wie findet man dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen, hören und wenn man natürlich auch mit dir arbeiten möchte oder dich buchen möchte?
Überall. Nein, ich
verlinke mir alles in den Shownotes, das ist überall, genau.
Also Wertschatzkommunikation ist mein Unternehmen, also wertschatz-kommunikation.de. Da findet ihr alles, aber ihr findet Merle Becker und Wertschatz, wenn ihr das so sucht, dann findet ihr es Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, überall. Ich mache überall mit.
Schön. Genau, verlinken wir auch nochmal alles in den Shownotes. Und dann bin ich schon mal mit der letzten Frage. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon, so viel zum Thema Moderation und auf der Bühne und so. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen?
Das ist eine gute Frage. Ich suche gerade einen Ort, an dem ich möglichst viele Menschen erreiche. Ich würde wahrscheinlich rumziehen mit diesem Megafon. Ich würde nicht an einem Ort bleiben. Ich würde eine Tour machen und ich würde mich einsetzen, also jetzt nicht Wort für Wort, was würde ich sagen, aber ich mir raubt die Klimakatastrophe den Schlaf und ich kann nicht verstehen, dass wir alle nichts dagegen tun, sondern einfach so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, ich würde sehr, sehr gerne durch dieses Megafon vielen, vielen Menschen mitteilen, wie schlimm es eigentlich um unseren Planeten aussieht und was wir tun können und dass wir noch was tun können, um diese Klimakatastrophe zumindest abzumildern und zwar jetzt das tun müssen und nicht erst in 5 Jahren. Und ich glaube, dafür würde ich das Megafon nutzen.
Schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, Merle Becker. Wunderbar, dass du hier warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Impulse, deine Energie. Und damit sind wir heute auch durch für unser Gespräch. Vielen Dank.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.